SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen da zu unserer Runde aus Luzern mit zwei sportlichen Gästen, aber sie haben beide auch noch andere Facetten. Annette Windlin ist eine bekannte Innerschweizer Theatermacherin. Ihre letzte Produktion «Big Bang» ist bis vor einer Woche zu Brunnen im Kanton Schweiz gezeigt worden und das mit grossem Erfolg. Annette Windlin hat 2010 auch den Innerschweizer Kulturpreis gewonnen. Der Beat Wicki macht nicht Theater, er fliegt Zähne, er ist Zahnarzt. Er hat eigentlich erst mit über 40 gemerkt, dass das seine Berufung ist. Vorne hat er allerlei andere Sachen gemacht, unter anderem eine KV-Lehre in einem Pneugeschäft und Schule gegeben. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Annette Windlin, in ihrem neuesten Stück «Big Bang», dort haben 40 Laienschauspielerinnen und Schauspieler mitgespielt. Und die können sich ja vorstellen, wenn jetzt der Beat Wicki gekommen wäre zu ihnen, hätten sie den genommen? Oder wie wählen sie die aus?
Ja, den hätte ich genommen. Nein, das ist natürlich nicht so ein Vorgang, überhaupt nicht. Also, wir haben einmal das Projekt aufgeleistet und dann gewusst, wir brauchen viele Leute. Und das war ja eine riesige Halle, 100 Meter lang, 15 Meter breit, 18 Meter hoch, also ein grosses Teil. Und wir haben so viele Leute eigentlich wollen, wie wir bekommen haben. Und da sind natürlich dann sehr viele dabei, die schon ein paar Mal in Produktionen gespielt haben, wo ich Regie gemacht habe. Und die geht man zuerst an und dann hat es Ausschreibungen gegeben und die Leute sich können melden. Und das sind dann irgendwann einmal gegen die 75 Leute gewesen, die sich gemeldet haben und unbedingt wollten dabei sein. Und dann aber schnell gemerkt haben, das ist auch noch ein bisschen aufwendig. Das heisst, man muss sehr viel proben, man muss ganz mit Herzblut dabei sein. Und dann ist eins am anderen wieder abgesprungen, weil dann halt der Beruf wichtiger ist oder andere Freizeitaktivitäten. Und am Schluss sind noch, ja, knapp 40 wirklich beseelte Schauspielerinnen und Schauspieler da gewesen. Die jüngste Frau 18 und der älteste gegen die 80. Und die sind alle dabei gewesen und es ist wunderbar gewesen.
Aber was könnte man jetzt beim Beat Wicki? Also wieso haben Sie jetzt gedacht, mal mit dem könnte man es probieren?
Also wichtig in so einem Projekt ist, dass eine Gruppe zusammenpasst. Das heisst, ich tue natürlich nicht, ich kann das nicht sortieren. Ich kann probieren, als Regisseurin zu schauen, dass die Leute, dass ich anständig mit den Leuten umgehe oder gut mit den Leuten umgehe, dass ich auch motiviert bin, was ich meistens bin. Und dass es wichtig ist, dass die Gruppe miteinander etwas zu tun hat und etwas zu Wort hat. Und wenn das gelingt, dann hat wirklich jeder in so einer Gruppe Platz. Und es hat auch in dieser Produktion sehr unterschiedliche Menschen dabei gehabt, mit absolut unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Art und Weisen, aber die passt.
Hätten Sie so etwas gemacht, wirklich? Oder ist das Theater machen? Wäre das noch etwas?
Ich habe gedacht, was fragen Sie mich? Und da habe ich mir überlegt, eigentlich der Antrieb, den ich habe, ist die Neugierde. Mhm. Und darum habe ich vielleicht so viele Sachen gemacht. Und wenn ich die Zementfabrik gesehen hätte und gesagt, wow, das Gebäude hier innen geht etwas, dann hätte ich mich sicher zur Verfügung gestellt. Ich habe mir, wenn Sie sagen, genommen, ich habe nur mir überlegt, als ich Matur nachgeholt habe, ist es ja darum gegangen, ob ich jetzt darf, studieren. Der Schein hat mir noch nichts gegeben. Da bin ich mit 2500 anderen an einen Numerus Clausus gegangen. Und dort habe ich auch gedacht, nennt sie mich. Aber ich hätte Freude, wenn ich hätte dürfen kommen. Ich hätte dürfen gehen.
Das würden wir gerne. Jetzt müssen wir noch, das haben Sie ein bisschen vorgeholt, oder? Es ist ja, Sie sind ja nicht zum Theater, eben sich vorstellen, sondern Sie sind mit nach 40 auf Berufsberatung. Und haben gesagt, ich will eigentlich nicht mehr Lehrer sein, ich bin unzufrieden in diesem Beruf, ich will etwas anderes. Und rausgekommen ist Zahnarzt, Zahnmedizin. Warum gerade das?
Ja, das höre ich auch viel. Wie kannst du Maulinnen arbeiten? So eng und die Leute machen das Maul auf. Und ich denke, ich tue viel den Kindern sagen, schau, als ich Lehrer war, habe ich immer sagen, jetzt hab das Maul zu. Und jetzt sage ich, mach das Maul auf. Aber es ist schon, als Lehrer mit 40 habe ich mir gesagt, ich sehe die Zukunft nicht mehr. Und dann wird es schwierig, weil man ist 40. Aber das hat mich eigentlich nie gehindert, das Alter. Ich habe einfach gemerkt, wenn man etwas Frisches machen will, dann ist man als Lehrer relativ auf einem Abstellgleis. Und dann bin ich wirklich noch mal ganz vorne angefangen. Und eigentlich war das eine unheimliche Sache, dass man das alles mitmachen darf. Wirklich vom ersten bis zum letzten Schritt.
Man also das hat heisst, eine Matur zu machen?
Richtig, eine Matur. Da haben wir, also ich bin in das Berufsbildungszentrum. Das ist in Luzern. Dort ist eine riesige Wand mit Ordnern. Da verliert man sich. Und da habe ich einfach einmal ein paar Ordner vorgenommen. Das war ein Bäcker, das war ein Schlosser. Und dann bin ich so in den akademischen Bereich gegangen. Und ich dachte, ja, da hinten brauchst du Matur. Und das haben wir ja als Seminar, also ich habe den Lehramtskurs gemacht. Das ist für Berufstätige. Hätte ich mir Uni-Zugang? Da habe ich mir wieder gesagt, Beat, das ist ja 20 Jahre her. Ich habe mir immer gesagt, wenn man etwas Frisches pflanzen will, muss man zuerst den Bodenzweig machen. Also die Matur, wenn ich die nachhole, wird mir das zeigen, ob es weitergeht. Da habe ich dort gesehen, Forstingenieur hat mich interessiert. Ich habe ganz kurze Zeit vorher gelesen in einem Heftli, einfach so Berufsanforderungen. Und ich bin sehr gerne von uns. Und ich dachte, im Wald gehen arbeiten. Wow, da habe ich heimgenommen. Und das war gerade in der Nähe der Zahnarzt gesehen.
Ich dachte, auch heimgenommen.
Mit dem Forstingenieur zu. Da habe ich die zwei Ordner heimgenommen und habe gesehen, dass man an die ETH von muss für Forstingenieur und Zahnarzt. Da habe ich gesehen, man braucht die Matur. Da habe ich gedacht, ja, ich könnte die brauchen. Ich habe ja Uni-Zugang. Da habe ich mich informiert und da hat es geheissen, als Pfarrer, also ein Theologiestudium und als Zahnarzt braucht man die Matur. Und da habe ich gewusst oder vernommen, dass man in Reusbühl an der Kantonsschule kann einen Maturitätskurs machen für Erwachsene. Und das war eine saugute Zeit. Wirklich, man wird sehr fest gefordert, aber man kommt sehr effizient für sie. Und das habe ich sehr geschätzt, die Zeit. Obwohl es ist ganz hart war. Aber auch für die Leute, die nach der Schule nicht wissen, was machen, das Fenster ist offen und das finde ich gut.
Aber nachher gehen studieren. Sie haben ja dann in Bern Zahnmedizin studiert und dann nehme ich jetzt an, sind Sie eher bei den älteren Semestern gewesen, oder?
Oh ja. Also zwischen mir und meinem nächsten Studienkollegen war es ein Vierteljahrhundert gewesen. Das hat mich nicht gestört. Das hat einfach so Berührungssachen gegeben, die nicht so gut funktioniert haben. Ich bin meistens heim, wenn ich können. Während der Ausbildung ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Wir hatten schon einen Sohn, klein. Und dann habe ich nicht noch nachher so ein Unterhaltung gebraucht und Fest und so. Es war wirklich, es war nur Arbeit, aber es war unheimlich interessant und vielfältig.
Aber was redet man dann mit 20, 25-Jährigen? Oder? Das sind ja andere Welten, oder?
Ja, das ist noch schwierig. Also grundsätzlich hat ja immer jemand vorne geredet. Im Vorlesungssaal und ich habe manchmal gestaunt, wie man dann ein Video schauen kann auf dem Computer, wenn da jemand etwas Interessantes erzählt hat. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, den Lehramtskurs in jungen Jahren. Ich war ja 20 gewesen. Ich musste dort mal Dienst müssen, also während des Schulunterrichts. Und dann haben wir Prüfungen gehabt. Und dann musste ich eine Physikprüfung machen. Und ich weiss, es ist ein 1 oder ein 1 bis 2 gehabt. Ich habe nichts gewusst. Und da habe ich gesehen, eine Person ist 40 gewesen, die hat brüllt, weil sie relativ gut war, aber nicht so gut vielleicht, wie sie sich vorgestellt hat. Und das habe ich nachher dann auch gemerkt, dass man da eigentlich unter Zugzwang ist. Also für uns oder für mich ist klar gewesen, dass ich nicht eine Ehrenrunde drehen kann, dass ich wiederholen kann. Das geht nicht. Aber es ist vielfach so, wenn man einmal ins Wasser springt und das läuft, dann zieht es einem für sie, wenn man nicht spielt.
An den Wind im Bin ist es ja etwas schneller gegangen, bis sie das gefunden haben, was ihnen wirklich gefällt, wo sie Leidenschaft dafür haben, das Theater. Aber sie waren ja auch mal kurz Lehrerin gewesen.
Ja, das bin ich gewesen.
Aber wirklich ganz kurz.
Das ist sehr lang her. Also ich habe Semi gemacht auch. Nicht den Lehramtskurs, sondern den direkten Weg. Und ich als Kind immer unbedingt Lehrerin werden. Während dieser Zeit, während dem Semi, habe ich schnell mal gemerkt, Nein, ich habe eine andere Leidenschaft gefunden und das war Theater. Ich habe Schultheater gemacht während der Semizeit. Das war eigentlich mein wichtigster Ausbildungsbereich im Semi. Und ich habe hier auch noch zu denen gehört. Da hat man noch kein Video schauen, aber in dieser Zeit hat man noch gelismet. Ich konnte zwar überhaupt nicht lismen, aber man hat während dem Unterricht gelismet. Das ist unglaublich.
Was haben Sie denn gemacht? Einfach so ein Blätz oder nichts? Oder?
Ja, so schal, gerade ausgelismet. Und ich war wirklich ganz schlecht gewesen und habe es gar nicht gerne gemacht, aber man hat das gemacht, weil es alle gemacht haben. Und eben Theater. Und als ich semi-fertig war, habe ich gewusst, ich wollte sicher nicht Lehrerin werden. Und habe gewusst, ich würde gerne Schauspiel machen. Und das ist dann daheim nicht immer so gut angekommen. Es ist ja so eine schräge Ausbildung. Man weiss nicht so recht, was denn das für eine Zukunft bringt. Und ich habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht für die Dimitri-Schule. Und alle sind gespannt, ob ich das schaffe. Und ich bin dort her. Ich weiss noch genau, mit einem so einem T-Shirt, fabelhaft ist Apfelsaft. Und so schlabberige Hosen. Und bin dort in eine Welt gekommen, wo alle so Stulpen angehängt und so Hosen aufgenommen. Also eben wie man aussieht, mit einem so einem engen Shirt und so. Und das war eine dreitägige Prüfung und ich habe gewusst, okay, also da werde ich nie bestehen. Die sind alle so Kunst, die sind alle so Künstler gewesen dort. Und dann habe ich gefunden, okay, drei Tage, die nehme ich mir jetzt. Und habe wunderbare Tage gehabt dort, ohne viel Druck. Und habe dann dort, bin dann aufgenommen worden in dieser Schule. Sie haben mich genommen.
Trotz dem T-Shirt.
Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, also, ich habe dir wahnsinnig die Daumen gedrückt, dass du durchkommst. Aber habe dann auch gehofft, dass du am Schluss sagst, ja, aber das ist, glaube ich, nichts für mich. Ja, und habe es dann nachher gemacht, bin dann dorthin und habe 2 Jahre dort gemacht und gemerkt, das ist sehr mit Sport verbunden. Ich habe nicht getraut, eine Aufnahmeprüfung zu machen an eine richtige, damals hat man gesagt, eine richtige Schauspielschule, weil ich das Gefühl hatte, ich sei sehr sportlich und ich sei sehr koordiniert, aber mit Sprache kann ich nicht umgehen. Und habe dann im Verlauf dieser 2 Jahre dort gemerkt, dass ich aber auf der Bühne nicht Sport machen will. Also nicht Akrobatik, nicht diese Sachen, sondern möchte gerne Geschichten erzählen. Und habe gemerkt, ich muss eine klassische Ausbildung machen und habe dann das nachher geholt als Schauspielerin. Und habe gemerkt, eigentlich ist mein eigentliches Feld. Ich bin zwar sehr körperlich, auch auf der Bühne immer noch, aber die Sprache ist mir sehr viel wichtiger.
Beat, wirklich, wenn man so etwas macht wie Sie, eben das, was man so ein bisschen in einer späteren Phase vom Leben da nochmal so einen Kehr nimmt, nehme ich an, da gibt es ja Reaktionen. Also mit 40 nochmal studieren, oder da sind Sie schon Mitte 40 gewesen, da verdient man kein Geld, Sie haben aber eine Familie gehabt. Was haben da die Leute gesagt?
Ja, also viele Reaktionen habe ich nicht gehört. Es hat wirklich mal jemand gesagt, das macht man nicht mit dem Alter. Und das ist verantwortungslos. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, ich könnte einfach arbeiten. Also die Jahre, die haben mir eigentlich nicht ein Loch hinterlassen, in keiner Art und Weise. Mhm. Aber man muss einfach den Mut haben, den Weg zu gehen. Und es ist, ich denke, es ist einfacher, den Weg zu gehen, als mit der Illusion im Kopf zu sagen, ich hätte es machen sollen. Also von der Familie her, meine Mutter, ich hatte das immer jemandem sagen, du, ich mache das. Und sie hat mir immer gesagt, das ist gut, also, das ist, sie steht hinter ihnen. Also, ich muss ja nicht mit 40 Mutter fragen, aber das ist immer der letzte Posten, wo man dann sagen kann, schau, jetzt läuft das. Und was ich gebraucht habe, ist wirklich eine Unterstützung wegen Kind. Und das hat meine Frau wunderbar erledigt, weil ich kann ja nicht sagen, ich gehe auf Bern studieren und daheim einfach Friede, Freude, Eierkuchen.
Mhm. Also sie hat müssen noch zeigen.
Das hat sie zeigen müssen. Mhm. Wir haben sogar gezögert. Wir sind an einem Ort daheim, ins Hinterland, in ein kleines Dörfli, wo sie gearbeitet hat. Weil unser Bub hätte ja in den Kindergarten müssen und dann ist ja das nicht gegangen. Irgendwo daheim jemanden schauen für ihn. Da sind wir dort 5 Jahre weg gewesen. Und das war auch eine ganz spezielle Erfahrung gewesen.
Ohne das wäre es nicht gegangen?
Nein, es wäre nicht gegangen. Also auch den Weg einzurichten, ich musste ja in Bern wohnen. Ich habe unter der Woche weg müssen, also am Sonntagabend. Und das ist mir eigentlich das erste Mal richtig eingefahren, als ich auf den Bahnhof gegangen bin. Da habe ich einfach gemerkt, jetzt gehe ich weg. Und da sind global alle Tränen runtergelaufen. Das war nicht einfach gewesen. Aber das ist wie eine Schwelle. Und wenn das mal läuft, das ist gelaufen, dann ist das wunderbar gewesen. Es hat gelangt. Und das finde ich gut.
Und die Windin, Sie haben ja das auch gerade jetzt letztens erlebt, dass man halt, egal was alle rundherum sagen, muss am Plan festhalten bei dem Big Bang. Wir haben es schon mal erwähnt. Das hat ja in einer Zementfabrik, also in einer alten Zementfabrik gespielt. Und ich bin das auch schauen, das Stück. Dass die Halle, muss ich jetzt auch sagen, ist jetzt nicht auf den ersten Blick, dass wir sagen, wow, da ist es gemütlich und da kann man so ein bisschen, es ist staubig, es ist auch recht kühl. Und dann haben dann, glaub, die Leute auch gesagt, hey, bist du sicher, da Theater machen? Also,
es hat einige Leute gegeben, die gesagt haben, das geht nie. Weil am Anfang, wo wir reingekommen sind, wo wir das erste Mal den Rumgual schauen konnten, war Januar, ein kalter Januar. Es war unter 0 Grad. Es war wie in einem Kühlschrank oder in einem Eiskasten. Und es war staubig, man hat eine pelzige Zunge bekommen, man hat Tränen in die Augen bekommen. Und ich bin dort drinnen gestanden und habe gefunden, ja, das muss ich haben.
Warum? Das sagen Sie noch, ja, warum?
Das hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Der Raum ist einfach überwältigend. Und zwar nicht nur, weil es ein grosser, leerer Raum ist, sondern es ist ein Raum mit etwa 8 verschiedenen Ebenen, wo man mit Stegen, mit Brücken, mit Durchbrüchen, es ist einfach eine wälzige Atmosphäre. Ganz etwas Spezielles. Und vor allem habe ich auch gerade sofort das Gefühl gehabt, ich sehe da Leute drinnen rumgehen und ich habe auch gerade gewusst, in welche Richtung das Thema gehen soll. Also das ist zu mir gekommen. Und natürlich haben sehr viele Leute gesagt, das kannst du nie. Vor allem nicht selber das Ganze machen. Und da gibt es aber natürlich so einen Kreis Leute um mich herum, die sehr wichtig sind für meine Arbeit. Und das sind dann die, die ich gesagt habe, so, jetzt kommen wir mal, jetzt gehen wir miteinander in den Raum rein. Weil da bin ich noch allein gewesen am Anfang. Und dann habe ich die, das ist mein Partner Christian Wallner, der Musiker ist, der in meinem Projekt immer dabei ist. Das ist Ruth Mechler, die meine Ausstatterin ist. Der Beat Dauer, der mein Lichttechniker ist. Das ist sehr wichtig in so einem riesigen Raum. Und bin mit denen dort rein. Und habe gesagt, so, seht ihr das? Und dann haben alle gesagt, ja. Und dann ist es klar gewesen. Und dann ist es darum gegangen, natürlich einfach ganz viele Leute zu finden, die in so einer riesigen Geschichte dann mithelfen. Und es geht dann darum, nicht nur, dass ich begeistert bin, sondern dass eben alle anderen begeistert sind und dass sie eben alle im gleichen Strick sind. Und wir sind am Schluss eine Crew von etwa 120 bis 130 Leuten, die alle zusammen extrem toll gearbeitet haben.
Aber der Ort ist das eine, oder? Die Leute das andere. Aber dann muss man das ja auch noch finanzieren. Also wie haben Sie denn das gemacht? Die Idee ist ja mal gut, oder? Aber dann...
Ja, ich weiß auch nicht. Also es war so, dass ich am Anfang eigentlich mit jemandem zusammen das gemacht habe. Jemand, wo ich schon mehrere Projekte realisiert habe im Brunnen. Das Heidi Weber-Wiget. Und wir waren zusammen ein tolles Team. Ich hatte die künstlerische Leitung. Sie hatte die ganze organisatorisch-finanzielle Sache. Und ihr ist das einfach nicht so passend gewesen. Das heisst, die Fabrik hat ihr nicht wirklich gefallen. Und es war ihr, glaube ich, auch ein bisschen zu gross gewesen. Und sie hat mir dann müssen sagen, nein, ich will das nicht machen. Und dann bin ich allein da gestanden. Und umso mehr, also als ich ganz allein war, habe ich gemerkt, wie unbedingt, dass ich das machen will. Sonst hätte ich nämlich gesagt, jetzt muss ich auch hören. Aber als ich dann so da war und gemerkt habe, nein, ich will das, man sagt so, ums Verrecken. Und das hat mir wahnsinnig viel Schub gegeben. Und ich habe dann Leute gesucht, die ich das Gefühl hatte, die helfen mir. Und das war der Ivan Rickenbacher und der Franz Marti von Schweiz, die gewöhnt waren, mit solchen Leuten auch umzugehen. Und die haben dann auch beide gefunden, ja, das musst du machen. Und nur schon, dass die gesagt haben, das musst du machen, hat mir schon so viel Schub gegeben, dann auf die Leute loszugehen und wirklich von Klinke zu Klinke zu gehen. Und ich bin ja auch gut vernetzt. Es ist ja auch nicht das erste Projekt, das ich gemacht habe. Das hat mir dann geholfen, die Leute zu überzeugen, dass das könnte gelingen. Und ja, die haben dann Geld gegeben. Es war die öffentliche Hand, die viel Geld gegeben hat. Es waren private Gönner. Es war so auch ein bisschen Mäzenentum im Hintergrund. Das spielt dann eben nicht so vorne ab. Und es waren viele Stiftungen. Es waren private Geldgeber. Es waren Sponsoren. Ich tue jetzt die da nicht aufzählen.
Nein. Einfach, es hat viel
Aber es hat wahnsinnig viele Leute gegeben, die geholfen haben. Und ich bin unglaublich dankbar, dass die das gemacht haben. Weil es ist eine absolute Risikoproduktion gewesen. Das ist mir am Anfang nicht so bewusst gewesen, aber als sie gegen die Premiere gegangen ist, ist dann klar geworden, ui, wo habe ich da hergeschaut?
Aber es ist aufgegangen am Schluss. Genau. Ja,
bin ich sehr gut
wie gemacht. Ist das, jetzt haben wir mal eben die Organisation und das Geld und den Raum braucht und alles, aber es braucht dann nachher auch noch gute Ideen. Und jetzt in diesem Stück, das ist ja sehr, da geht, ist ja wahnsinnig viel passiert. Also am Anfang schwingt ja schon jemand da an einem Seil irgendwie runter und so. Das ist ja viel Action auch. Wo haben Sie all die Ideen? Kommen Ihnen die daheim beim Kochen oder wenn Sie auf dem Sofa liegen? Oder wann kommt Ihnen das alles in den Sinn?
Also da muss man zuerst mal sagen, das sind nicht alles meine Ideen. Das ist eine Crew von Leuten. Für mich, meine Arbeit ist extrem wichtig, dass Leute rundherum sind, wo wenn kreativ sind und die auch außerordentlich kreativ sind und wo ich schon lange mit ihnen zusammen arbeite. Und also es wäre absolut vermessen, würde ich würde sagen, das ist jetzt alles mies, in keiner Art und Weise. Die Leute haben, wir haben stundenlange, tagelange, nächtelange Gespräche, auch Auseinandersetzungen zum Teil, in welche Richtung das gehen muss. Da war Gisela Wittmer dabei, da war eben die ich schon erwähnt habe, dabei. Es war die Valentina Mechler, Videofrau, dabei. Es sind wirklich da haben sie ja Grömer als Chorkomponist. Es sind viele Leute dabei gewesen, die all zusammen auch Vorstellungen haben und das ist natürlich extrem beruhigend, dass man weiss, dass man getragen wird, dass man auch schon ein bisschen eine gemeinsame Sprache hat, wo gewisse Sachen nicht mehr müssen von Adam und Eva an diskutiert werden. Und da gibt eins andere, man diskutiert es, dann ist die Idee, man verwirft wieder. Es ist so ein Ringen und ein Prozess und der ist manchmal extrem bereichernd und erfreulich und erfüllend und manchmal ist es nervig und man kommt nicht weiter und man steht an und es ist streng und man wird dann müde und so weiter. Und dann muss man halt zwischen Dingen wieder mal ein bisschen Luck lassen und schlafen oder ein gutes Glas Wein trinken. Und ja, und am Schluss ist es dann das, aber da gibt eins anderes und ich meine, wir haben im Juli noch nicht gewusst genau, wie denn das im August, Ende August aussieht.
Wo die Premiere
war. Das ist einfach so. Das ist ein Prozess und es ist ein wunderschöner Prozess gewesen, im Nachhinein gesehen.
Annett Windlin, Theaterfrau, im Persönlich auf SRF 1. Neben ihr sitzt der Beat Wicki, er ist Zahnarzt. Beat Wicki, Sie sind in Malters aufgewachsen, Sie sind 7 Buben gsi diehei und in einem so kleinen Lebenslauf, den Sie geschrieben haben Sie gesagt, meine Kindheit war toll, Jungwachtlager, Handball, viele Kollegen, Strassen voller Kinder. Erzählen Sie uns, was ist das für eine Jugend, was ist das für eine Kindheit gsi in diesem Malters?
Also ich bin als zweitjüngstes Kind von 7 Buben geboren worden und wenn ich an meine Kindheit zurück denke, ist das einfach ein Hort gewesen. Es war immer jemand herum. Wir haben in einem Haus an einer Strasse angewohnt, das wäre heute Horror. Wir haben einen Haag gefahren, wir konnten zum Teil noch auf der Strasse draussen spielen. Es war immer jemand im Haus drin. Wow, ich habe ja den Vater sehr gleich verloren, er hatte Krebs, als ich 4 war. Der jüngste Bruder war 2. Aber ich habe das gemerkt, es ist einfach wirklich immer eine Hand da gewesen, die geschaut hat. Wir konnten vorausgehen. Die Mutter hat natürlich gut für uns schauen und sie hat auch ein bisschen eine Linie reinbringen. Und das Schlimmste war, wenn wir etwas verbrochen haben, dann haben wir reingehen. Nicht immer. Aber wenn es dann genug war, haben wir rein müssen, das Zimmer rein, Läden zu und ablegen.
Das war die Strafe.
Das war das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Da hat man ja den Kollegen und Kolleginnen draussen gehört, wie die gespielt haben. Und das hat eine ganz gute Wirkung gehabt. Und wie gesagt, das mit dieser Jungmacht, das ist ganz gut gewesen. Wirklich, ich bin gerade gestern am Elternabend von der Tochter gewesen. Sie ist im Blauen Ring. Und ich habe das richtig mitgelebt, wie das lebt.
Ist Ihnen das alles wie nur mal durch den Kopf? Dass ja, Sie das ja einmal.
Das war eine gute Zeit gewesen. Ich denke, das prägt einmal. Zum Beispiel Hobby, das ich heute habe, oder vielleicht Sachen, die ich dem Sohn weitergebe, das ist hier entstanden. Wir konnten gehen, wir haben gelebt, wir haben von draussen gezeltet. Und das verfolgt mich eigentlich. Ich suche meine Freizeit, eigentlich weniger im Theater. Ich gehe sehr viel und gerne von draussen. Das ist eigentlich mein Ausgleich.
Wie war das, ja, das bei Ihnen, ist Annette Windlin? Sie sind in Küsnacht aufgewachsen, auch in einer grossen Familie, 5 Kinder sind Sie gewesen. Sind Sie auch wahnsinnig viel draussen und
so? Immer, nur. Immer. Im Wald, Zelten, Indianer spielen, immer Häuptling sein, natürlich. Hütte bauen, Sport. Ich habe eigentlich nur Sport gemacht, als Klein. Ich habe mich verweigert in jedem Buch. Das heisst, ich habe prinzipiell kein Buch gelesen, weil ich in der Muttermilch mitbekommen habe, dass Bücher ganz wichtig sind. Das Wichtigste von der Welt. Dass man muss lesen und so. Und der Sport war ein bisschen abgewertet gewesen bei uns daheim. Also, mütterlicher Seite. Mein Vater, der war sehr sportlich gewesen. Das ist so ein bisschen Das sind so die beiden Welten gewesen, die bei uns daheim gewesen sind. Und ich habe mich ganz klar auf die Seite vom Sport da. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich bin lang Ski gefahren, Rennen gefahren, ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Tennis gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe ganz, ganz fest Volleyball gemacht. Also ich habe nur Sport gemacht. Nie ein Buch gelesen.
Das ist so blöd, oder?
Immer Bücher geschenkt bekommen.
So als leisige Aufforderung, oder?
Immer wieder Bücher geschenkt bekommen.
Das wäre gut.
Sicher ganz spannend, ich habe sie nie gelesen. Ich habe diese Bücher dann auch nicht nachgeholt später. Aber als ich etwa so 17, 18 war, habe ich gemerkt, jetzt muss ich unbedingt, da ist so wenig Lust gekommen als Lesen und ich musste dann mal alles nachholen. Und habe dann ziemlich viel gelesen und dann hat es weggekippt. Ich habe dann zwar weiter in Sport gemacht, ich bin noch kledern, sehr intensiv kledern. Ich habe alles andere mehr oder weniger aufgehört oder nur noch so ein bisschen gemacht und habe wie ein anderes Feld gefunden, wo ich mich ehrgeiz und meine Befriedigung holen konnte. Und das war dann das Theater. Aber ich bin auch als Kind wirklich immer draussen.
Beat Wicki, Sie haben vorhin etwas gesagt, wo Sie noch mehr darüber erzählen sollten. Ihr Vater ist früh gestorben und Sie waren 7 Buben. Ihre Mutter sitzt da vorne in der ersten Reihe und ich kann mir vorstellen, oder nur in ansatzweise vorstellen, was das geheissen hat, dass sie so früh Witwe geworden ist, mit so einer riesen Schar Kind. Wie hat Ihre Mutter das prestiert?
Also ich bin 4 gesehen. Und ich weiss nicht manchmal, ob ich das wirklich wie einen Film gesehen oder aus der Erzählung, dass mir das einen Begriff gibt. Aber ich mag mich noch an meinen Vater erinnern. Der hat geschafft hier in Luzern, in einer Firma, und hat irgendwie im Januar 1966 hat er Blut im Stuhl gehabt. Er ist zum Arzt und schon an dem Abend war der Fall klar, die Diagnose Krebs. Er war ein kräftiger Mann gewesen. Also ich weiss das nicht, ich weiss einfach, da war mein Vater rum gewesen. Und 6-7 Monate später ist er gestorben. Wirklich weggestorben, hat meine Mutter hinterlassen mit 7 Kindern und sie war 43 gewesen. Ich mag mich noch erinnern, mein Vater, der ist krank gewesen. Er ist im Bett gewesen. Ich sehe das noch so in Bildern. Er hatte dort so Schachteln auf dem Nachttisch und hat einen Haufen Tabletten müssen nehmen. Und ich weiss noch, die hatten so verschiedene Farben gehabt, wie Kögali. Die habe ich ihm geben. Er hat auch ein Weckli gehabt oder ein Mutschli zum Morgen. Da bin ich natürlich immer bei ihm gewesen und konnte ein bisschen wegheischen. Das sind eigentlich meine Erinnerungen an ihn. Und ich kann mir das nur vorstellen, wie das für meine Mutter war. Da hat es einfach nur eins gegeben, für die Familie muss ich da sein. Und sie war wirklich immer da gewesen. Und wir durften zusammenbleiben. Weil vielleicht 10 Jahre vorher, wenn die Sozialleistungen nicht gewesen wären, dann wäre ich mir vielleicht verteilt worden, so wie man das gehört. Einer da, einer da, einer da. Und ich habe das sehr geschätzt, dürfen daheim zu sein. Und dann gibt es noch so kleine Anekdote. Ich habe ja zwei Brüder, die haben am gleichen Tag Geburtstag. Also ich 62, einer 59 und einer 49.
Und was ist das für ein Datum? Also alle haben am gleichen
15.
Tag?
Juni. 15. Juni. Haben wir alle den Geburtstag, aber in verschiedenen Jahren.
Drei.
Mhm. Also nicht Drilling.
Das ist eine gute Planung.
Das ist gut. Also wir haben Mutter manchmal gefragt, was an der, was 9 Monate vorher war. Ich weiss auch, so immer kölbig war an einem Ort. Auf alle Fälle hat meine Mutter uns müssen anmelden zu Bern bei der AHV für die halbweise Rente. Und dann hat sie ein Telefon bekommen von dieser Dame und hat gesagt, Frau Wicki, Sie müssen irgendetwas falsch gemacht haben mit diesen Geburtsdaten. Das ist 3x 15. Juni. Und dann hat sie das natürlich berichtigen können, dass das so ist. Also es ist wirklich ganz, wir sind Drilling.
Sie sind nicht Drilling.
Nein, wir sind nicht Drilling, aber wir sind einfach 3 am gleichen Tag geboren, in verschiedenen Jahren. Und was ich noch weiss, als kleiner Bub, meine ältesten Brüder, das ist ja fast eine Generation zwischendrin, ist mein zweitältester Bruder, der ist in den 70er Jahren, Anfang 70er Jahre, hat er studiert und hat den Rucksack gepackt, so einen Trampersack mit diesen Röhren und ist auf Afrika. Und ich bin vielleicht 8, 9 gesehen. Für mich ist das wie auf dem Mond. Und das ist, vielleicht hat er mir dort das eingeimpft, das Auge. Und wenn da irgendwie, das ist immer vorderst auf der Priorität gestanden, Nachricht von den Brüdern. Also das ist nicht wertend, die anderen Brüder sind auch da gewesen. Aber einfach haben wir gewusst, einer ist weit weg. Und Afrika ist für mich damals die Vorstellung war, da haben die Leute Knöchel in den Ohren und weil er bei den Strauhütten. Ich habe noch das Gefühl, als man erst studieren hat er gesagt, er geht jetzt auf Basel studieren, zuerst auf St. Gallen. Da habe ich mir als knapp 10-Jährigen überlegt, was der macht. Für mich war klar, er geht in ein Zimmer rein. Dort drinnen ist ein Tisch und ein Stuhl. Und dann hockt er hin, stellt die Ellbogen ab und überlegt, was er will. Wer der studiert?
Das hast du jetzt 40
Jahre. Das habe ich nachher auch dürfen, 5 Jahre machen.
Genau. Stell mir das so vor.
Sehr schön.
Also ich habe so unheimlich gut gefunden, dass aus unserer Familie 2 dürfen studieren. Das habe ich wirklich der Mutter sehr, sehr hoch angerechnet. Dass man das irgendwie können finanzieren konnte. Wir haben nicht Ländereien gehabt. Wir sind eine Arbeiterfamilie. Wir haben gemerkt, wir sind Kind von
Käserkind. Käserskind.
Und das ist also doch möglich.
Was hat das geheissen, Anit Windlin? Käserskind. Also, was hat der Käser für eine Stellung jetzt gehabt in dem Dorf?
Ja, also wir haben nicht dort gewohnt, wo die Käserei war. Wir hatten eine Käserei und eine Sümesterei. Und das war so verteilt, Haltiken, Küsnacht, Greppen. Und wir haben nie dort gewohnt, wo der Hauptsitz, also wo die Käserei war. Das hat schon mal etwas verändert, natürlich. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn mein Vater mit den anderen Käser zusammen war, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist kein typischer Käser, der ist irgendwie anders als die anderen Käser. Also von dem her gesehen kann ich nicht sagen, was hat das bedeutet. Bei uns hat das bedeutet, dass es immer wunderbare Anken auf dem Tisch gehabt hat, wo selber gemacht war. Dass es immer Käse natürlich rumgehabt hat, wunderbare Sprienz. Dass es immer Fleisch daheim gehabt hat, also Säufleisch. Ist wie nix. Und dass ich zum Beispiel sehr viel mit Betrieb helfen mache. Ich habe das sehr gerne gemacht. Kässe putzen und rausschoren bei den Säuen und so. Ich habe das gerne gemacht und ich habe so auch können, so mein erstes Sackgeld verdienen. Und das hat eine wunderbare Beziehung zu meinem Vater, weil wir sind tagelang natürlich dann unterwegs gewesen, Säue holen und ja, im Lastwagen hin und so. Oder in die Metzg. Für mich war das nicht komisch gewesen, in die Metzg zu gehen und zu sehen, wie die Säue geschlachtet wird. Das ist jetzt heute etwas, wo mir weit weg ist natürlich, aber wo mir ganz sicher einen Boden gegeben hat, einen wunderbaren Boden. Das ist so irgendwie ein normales Leben. Das ist so ganz etwas Normales gewesen. Und der Käser war schon etwas Spezielles gewesen in Greppen. Also dort, wo eben die Käserei war, weil der Käser ist dann irgendwie nach dem Pfarrer und nach dem Lehrer vermutlich etwa die nächste Instanz gewesen. Weil der hat natürlich, der hat Milch von den Bauern gekauft. Und die haben eine ganz spezielle Beziehung gehabt. Und ich glaube, mein Vater hat eine sehr gute Hand gehabt. Er ist sehr ein emotionaler Mensch, sehr ein offener Mensch und sehr ein liebenswürdiger Mensch. Der hat mit diesen Bauern einen guten Austausch gehabt. So habe ich das immer empfunden, weil ich bin viel mit ihm zusammen bei den Bauern gewesen. Der hat es ein Kelly gegeben und, ja, das Kaffee Schnaps. Also für mich nicht, aber ich hatte ein bisschen daran geschmückt. Und ich glaube, wenn die Bauern ein Problem hatten, sind sie dann vielleicht auch vielleicht fast lieber zu meinem Vater gegangen, wieder zum Pfarrer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eine Beziehung. Und das habe ich schon immer gespürt. Aber eben, ich habe nicht in dem Dorf gelebt. Ich habe später bin ich in das Dorf gewohnt, in Greppen. Ich habe 5 Jahre dort gelebt mit meiner Familie. Und dort habe ich es dann schon noch mal gemerkt, dass ich vom Käser Tochter bin.
Noch ein bisschen genau. Wie haben wir das? Also, weil ihnen einfach alles vertraut war, wie sie die Mechanismen gekannt haben, oder ist mir ihnen auch speziell begegnet?
Ja, speziell ist mir dort mehr begegnet, weil ich eine Schauspielerin war. Das ist viel mehr, oder eben so in der Öffentlichkeit ein bisschen gestanden bin, das war viel mehr komisch gewesen als das andere. Nein, ich habe natürlich viele Leute gekannt in Greppen, die Leute haben mich kennt als Kind und ich bin dann später als erwachsene Frau wieder auf Greppen zurückgekommen. Das war sicher speziell gewesen und habe vielleicht mit diesen Kindern von diesen Bauern, die mit meinem Vater waren, später nachher zusammen mit meinen Kindern im Kindergarten Kind abgeholt. So.
Ganz eine kurze Unterbrechung im Tessin auf der A2 Chiasso Gotthard zwischen Lugano Nord und Rivera. Da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Ein Falschfahrer Chiasso Gotthard zwischen Lugano Nord und Rivera.
Immer wieder mit neuen Ideen, mit neuen Projekten. Da braucht es ja neben euch auch jemanden, der euch irgendwie die Stange hebt, wo euch am Abend vielleicht einmal auf die Schulter klopft und sagt, du machst es im Fall schon gut. Sitzen ja beide da, ihre Partner. Was sind das für Fütige? Ich stelle mir die noch recht stark vor.
Ja, sind stark.
Ja, und sie hat natürlich ganz klar gesagt, jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig.
Also nach Zahnarzt gibt es nichts mehr.
Jetzt gibt es nichts mehr. Jetzt gibt es nichts mehr. Also ich habe ja den im Wallis, im Unterwallis, das war auch so ein plötzlicher Schuss gewesen. 96 habe ich plötzlich das Gefühl, so Beat, jetzt musst du Französisch lernen. Ich habe darum mal so eine Anekdote, in der Lehre hat man ja auch so ein KV nicht gemacht, haben wir auch Französisch gehabt. Da habe ich einmal bei meinem Chef vorbei müssen mit dem Zeugnis, mit dem Ominösen. Ich habe lang überlegt, wie ich ihm das erklären soll. Weil dort zu dieser Zeit hat es noch Fleissnoten gegeben. Und das ist das eins, ist gut gewesen. Also, da hat man gespürt und das Zeug gemacht. Zwei, da auch nicht mehr so. Und drei, das ist dann schon ein bisschen am unteren Limit, also am oberen Limit gesehen.
Eher schlecht.
Und der Zufall hat es wollen, dass ich dort in diesem Fleiss ein 3 hatte. Und in den Noten im Französischen ein 2. Da musste ich ganz fest versprechen, dass ich mich besser tue. Und das hat eine Zeit gebraucht. Ich bin auch ein Spätzünder und im 96 bin ich eben ins Wallis, Unterwallis gegangen.
Einfach zum sagen, jetzt ja, muss ich das einfach nochmal
Französisch lernen. Und das ist auch, man macht das spät. Ich bin dort, ich bin Trauben ablesen, ich habe Äpfel abgelesen. Ich wollte einfach mit den Leuten kommunizieren. Und ich habe ja vorhergehend bei 50 Altersheimen und Spitäler einfach geschrieben, ob ich kommen darf. Ich möchte gerne ein Praktikum machen. Ich sage Primarlehrer und möchte gerne Französisch lernen. Und der Zufall hat es wollen, dass ich Personalchefin vom Spital Sion dazumals kennengelernt habe. Da habe ich gesagt, ich habe mich doch einmal beworben und habe nur eine Absage bekommen. Wieso? Und dann hat sie mir gesagt, du musst doch nicht sagen, dass du Lehrer bist. Die wissen doch immer alles und können nicht mitarbeiten. Und das ist eine heisse Erfahrung gesehen.
Ich will noch mal zurückkommen.
Genau. Ja, zuerst.
Ich will gerne zurückkommen auf das zum mit Partner. Den starken Partner. Ich muss es zwei teilen. Weil mein Partner, Vater von meinen Kindern, hat wahnsinnig viel getragen, da, wo meine Kinder klein waren, also wo sie geboren waren und wo sie kleiner waren. Wir haben uns dann getrennt. Und, aber in dieser Zeit, wo die Kinder ganz klein waren, war es extrem wichtig, dass er daheim war und die Arbeit übernommen hat, vom, mit dem Kind sein, mit dem Kind betreuen und mir die Möglichkeit gegeben hat, rauszugehen und meine Arbeit zu machen. Das war wahnsinnig wichtig. Ich wäre nicht dort, wo ich jetzt bin mit meiner Arbeit und auch mit meiner Leidenschaft, wenn ich die Zeit nicht gehabt hätte. Und später ist es mein jetziger Partner, der auch Musiker ist oder wo Musiker ist und mit mir zusammen Projekte macht und natürlich ganz eine andere Ebene hat, mit mir über meine Arbeit zu reden. Da geht es sehr oft dann auch um die Arbeit. Und er klopft mir natürlich auf die Hände, wenn er das Gefühl hat, oh, jetzt lange es dann mal. Jetzt kannst du mal wieder einfach runterfahren und du redest nur noch halbe Sätze. Jetzt glaube ich, musst du dich wieder mal konzentrieren und ausschnaufen und entspannen.
Also die Unterstützung, die braucht es aber?
Die braucht es extrem stark. Meine Kinder sind mittlerweile erwachsen und selbstständig. Und von dem her gesehen brauche ich nicht mehr die Unterstützung jetzt für Kinderhüten. Das ist vorbei. Aber ja, einfach im gesund bleiben. Weil ich kann schon endlos machen, wenn ich etwas vor mir habe, wo ich will. Ich denke, das ist so. Ich kann mich extrem konzentrieren, vergessen dann essen, vergessen schlafen, vergessen auch die Umgebung. Und das ist gut, wenn jemand da ist, der zwischendrin mal sagt, sitzen wir mal her, schauen einander wieder mal in die Augen.
Und machen den ganzen Satz.
Machen den ganzen Satz.
Ganz kurz die Entwarnung A2 Chiasso Gotthard zwischen Lugano Nord und Rivera in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahren werden kann.
Das macht doch einfach einmal nichts.
Aber wenn jetzt Ihre Frau, Beat Wicki, ja, die könnte jetzt auch denken, vielleicht macht sie noch irgendeinen Karrierewechsel. Etwas ganz anderes. Wären Sie dann auch bereit, so sie zu unterstützen, wie sie unterstützt
hat? Ich denke, wir müssten schauen. Wir müssen, weil es ist eine grundsätzlich ist es ja sehr schwierig, wenn ich jetzt als Zahnarzt arbeite. Jetzt kann ich nicht einfach sagen, ich komme morgen nicht. Dann muss man das wirklich planen. Aber ich würde sie unterstützen. Und meine Hand reichen, weil ich finde es so bereichernd, wenn man etwas Neues machen kann.
Gut, wir haben das alle gehört.
Das ist weg.
Etwas würde ich gerne noch ansprechen, dass Sie ja beide, Beat Wicki, Sie gehen, sind immer wieder viel reisen mit dem Velo. Sie haben 9 Velo und sind, ich glaube, du hast die halbe Weltkugel mit dem Velo bereist. Asien, Südamerika, Australien. Annette Windlin, Sie sind auch letztes Mal ein bisschen weniger weit weg, muss man fast sagen, in New York. Sie haben sich dort selber ein Sabbatical verordnet. Was haben Sie dort gemacht?
Nichts. Nein, ich habe gewusst mit der Prämie vom Innerschweizer Kulturpreis, dass ich das unbedingt einsetzen will, für einmal eben kein Projekt machen, für einmal Zeit haben, um darüber nachzudenken, was mache ich überhaupt und was will ich weiter. Ich bin hier in der wunderbaren Lage, dass mir die Hochschule, wo ich arbeite, die Pädagogische Hochschule Schweiz, mir dann das Sabbatical auch noch vergoldet hat, indem sie mir auch gesagt hat, du darfst gehen, und wir zahlen dir auch noch etwas daran her. Und dann habe ich zuerst gedacht, gut, jetzt gehe ich auf New York, ich mache ein Gastsemester und dann mache ich Englisch und ich mache noch ein Stage an der, weiss ich was, Metropolitan und so im ersten Ding. Und plötzlich habe ich gemerkt, stopp, jetzt einmal. Jetzt machst du genau das Gleiche, was du hier immer auch machst. Du willst dir schon wieder das halbe Jahr zupflastern mit wahnsinnig komplizierten Sachen, die mich wieder an Grenzen bringt. Und habe gemerkt, nein. Und dann habe ich das alles storniert und bin auf New York mit dem Wissen, dass ich eine Wohnung dort habe und dass ich eine einzige Person in ganz New York wirklich kennen.
Wer ist das?
Das war eine Freundin von meiner Mutter, die ich aber auch nicht wirklich zweimal gesehen habe. Oder so. Also,
Aber einfach mal eine Telefonnummer und so.
Eine Telefonnummer. Und ich bin wirklich an einem Freitagabend um 8 Uhr dort angekommen, habe die Wohnung übernommen und habe so gemacht und bin angefangen laufen. Ich bin kilometerweise gelaufen in diesem New York und habe viel geschaut, bin viel an Ausstellungen gegangen, bin durch die Straße gelaufen und habe mir meinen Radius eröffnet, zuerst nur in Manhattan und dann traut man irgendwann einmal durch Brooklyn und alle haben gesagt, es ist gefährlich in New York und ich habe gefunden, es ist gar nicht gefährlich, dann geht man mal auf Queens und dann in Bronx und dann wird es immer grösser und ich habe dann natürlich Leute kennengelernt, weil ich alleine war und ja, und dann nach 2-3 Monaten ist es dann losgegangen. Dann sind sie ins erste Projekt gekommen. Und dann konnte ich noch einmal reinschauen. Und dann bin ich in einem Projekt in Bronx bin ich dann dabei gewesen. Und am Schluss hätte ich eigentlich dort bleiben können, so rein von der Arbeit her. Wäre es schön gewesen, wenn man hätte das ein oder andere Projekt noch weitermachen können. Aber ich bin heim und ich bin gerne heim, weil es hier eben viel stärker möglich ist, Geld zu finden für Projekte. Weder in New York, im Off-Off-Level. Und ich bin auch gerne zu meiner Familie zurückgekommen. Meine Familie hat mich auch immer besucht in New York. Also alle sind einmal da gewesen. Und das ist sehr schön gewesen. Es war eine tolle Erfahrung gewesen, wo mir auch die Möglichkeit eröffnet hat, hier zum Beispiel das Big Bang anzugehen. Das hat mir sehr viel Mut gemacht, auch gross zu denken, auch etwas zu probieren und auch vielleicht das Risiko einzugehen, zu verlieren. Und also, ja, mal nicht zu realisieren. Das war eine tolle Erfahrung, die ich immer wieder mache. Ich weiss, dass ich, wenn ich hier bin, eigentlich nicht Pause machen kann. Darum tue ich mir es jetzt so einrichten, dass ich immer wieder mal Pause mache, immer wieder mal weggehe. Und ja, es ist ein Privileg, dass ich das kann.
Und der Beat Vicky, wo macht das nächste Mal Pause? Auf dem Velo ist es noch schwierig mit den Pausen. Aber
ja, gut, das. Mich tut das eigentlich nicht auslaugen, wenn ich darf gehen. Ich habe einfach immer Freude, wenn ich gehen kann. Wenn ich auf den Zug gehe, dann bin ich wie ein kleines
Sie
Kind.
Sie müssen fast, oder?
Nein, ja, also ich gehe gern. Ich gehe sehr gern. Also ich kann mir vor, die langen Reisen, die habe ich ja früher auch müssen dokumentieren auf Bewerbungen, die muss ich heute nicht mehr. Also irgendwann mal 4 Jahre weg, das wette ich auch nicht mehr. Aber heute, ich habe das Gefühl, wir leben in einer so einer wunderbaren Umgebung. Da muss man gar nicht weit gehen. Und ich kann alles haben. Ich kann Schnee haben. Ich kann Bäume haben. Ich kann Wasser haben. Und ich weiss nicht, ich hatte mal einen Kollegen da von Ecuador. Wir sind ins Galanca-Tal hinter, haben das Auto hingestellt und sind wandern. Und der hat mich ganz entgeistert angeschaut und hat gesagt, du, ist das am Abend noch da? Das ist eben noch da. Weil, wenn ich denke, in Ecuador ist das automatisch nicht mehr dort. Also, wir haben wirklich ideale Voraussetzungen, für kleine Sachen zu machen. Und das wird mein nächstes Mal sein, wenn ich wieder eine Staff gehe. Irgendwo einen von diesen Zäpfen da hinten dürfen besteigen und ein bisschen runterschauen. Das füllt mich völlig aus.
Aber was Sie auch noch machen müssen, ist Ihre Tagebücher ordnen. Wenn ich Sie nämlich besuche, ist in der Stube eine riesige Reihe von Tagebüchern. 32 Jahre sind hier dokumentiert. Schreiben Sie noch?
Ja, ja.
Also das geht weiter?
Das geht weiter. Und ich kann mir jetzt vor, ich tue sie jetzt nicht weg. Ich hatte die immer in einem Fächlein gehabt. Und da wollte ich etwas nachschauen. Und dann habe ich müssen von hinten vornehmen. Die sind nicht angeschrieben gewesen. Jetzt habe ich sie mal angeschrieben. Und jetzt müssen die irgendwo hin. Nicht, dass sie ganz vorder sind, dass ich das einfach zurück kann. Und ich habe ein bisschen davon lesen. Es ist gewaltig, was da drin steht. Irgendwie vor 25 Jahren habe ich gedacht, mein Gott, habe ich das so gedacht? Das ist.
Haben Sie auch mal ein Tagebuch geschrieben, auch nicht, Windlin?
Ich habe mehrere Versuche gestartet, aber ich habe. Nein.
Ich habe eben Bücher.
Nicht wirklich. Nein. Es gibt einzelne Sachen im Moment, wo. Ich glaube, ich habe geschrieben in dem Moment, wo es mir ganz schlecht gegangen ist. Und diese Momente gibt es in jedem Leben, glaube ich. Und das sind so Momente gsi, wo ich öppe die mal finde, wieder irgendwo ein Büchli rausziehe. Ah, ja, das ist die Zeit gsi, wo das und das passiert ist in meinem Leben. Und dort gibt's ein paar Ziele. Aber so.
Laufmeter.
Es gibt Theaterstücke von mir. Aber es gibt keine persönlichen so Laufmeterbücher. Das habe ich nie Geduld gehabt.
Ich wünsche Ihnen beiden weiterhin möglichst viele gute Momente in Ihrem Leben, dass Sie das, was Sie erfüllt, was Sie Leidenschaft dafür haben, auch machen können. Annette Windin und Beat Wicke, ich danke Ihnen ganz herzlich, sind Sie ins Persönliche gekommen und ich wünsche allen noch ganz einen schönen Sonntag. Merci.
Durch das persönlich geführt hat Moderatorin Anita Richner, Gäste von der Sinksit, Annette Windlin, Theaterfrau, und der Beat Wicke, Zahnarzt. Sie sind im Hotel Seeburg zu Luzern gewesen. Technik, der Björn Müller und Thies Ganz. Schauen wir noch raus auf den nächsten Sonntag, auf die Radio-Talkshow persönlich, dann mit der Katharina Kilchmann im Restaurant Kurve, zu Windisch. Gäste dann sind Barbara Stüssi-Lauterburg, Historikerin, und Robert Künis, er ist pensionierter Lehrer und Rektor der neuen Kantonsschule Aarau.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.